Ja, guten Morgen. Was habt ihr wahrgenommen? Lärm? Geht gar nicht. Im Gottesdienst? Wer hatte gestern Putzdienst? Genau, die Waltraud wollte ihn schon aufräumen vorhin. Das kenne ich in der Stadtmission, da bereitet man irgendwas vor für die Predigt und dann zack, ist es weg. Zum Beispiel die Leiter, die ich mal hier hingestellt habe, genau. Ja, heute geht es um eine Art Staubsauger und ich nehme euch mit in die Offenbarung, Kapitel 12. Und ich lese die ersten 6 Verse. Am Himmel erschien ein großes Zeichen, eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war. Unter ihren Füßen war der Mond. Auf dem Kopf trug sie einen Kranz aus 12 Sternen. Sie war schwanger und schrie, denn sie hatte Wehen und litt unter den Qualen der Geburt. Dann erschien am Himmel ein anderes Zeichen. Ein großer feuerroter Drache mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Auf jedem seiner 7 Köpfe war eine Krone. Mit seinem Schwanz fegte er ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Der Drache stand vor der Frau, die gerade ihr Kind zur Welt brachte, denn er wollte das Kind verschlingen, sobald sie es geboren hatte. Und sie brachte ein Kind zur Welt. Einen Sohn, der mit eisernem Stab über die Völker herrschen sollte. Ihr Kind wurde hinaufgenommen zu Gott und zu seinem Thron. Die Frau aber floh in die Wüste, wo Gott einen Ort für sie vorbereitet hatte. Dort sollte sie 1260 Tage lang versorgt werden. Ja, mal so weit. Das ist Fantasy-Literatur. Könnte man meinen, aber ist es auch. Es ist sehr, sehr up to date, finde ich. Also junge Leute lesen heute sehr gerne Fantasy. Oder ich habe jetzt gehört, Leipziger Buchmesse, was auch gerade sehr in ist, ist Dark Romance. Schon mal gehört? Ich auch nicht, aber ich glaube, die Offenbarung ist auch Dark Romance. Eine Grundregel in der Offenbarung für mich beim Lesen ist immer, ich muss nicht alles verstehen. Wenn ich jetzt sage, oh, was geht's jetzt da und was will der Text mir sagen, dann bin ich schon so unter Druck, dass ich mich auf den Text eigentlich gar nicht mehr richtig einlassen kann. In dem Text kann man schon einiges verstehen, wenn man sich darauf einlässt, wenn man einfach mal hinhört, wenn man die Bilder vor seinem inneren Auge entstehen lässt. Der Text hier, das sage ich euch jetzt schon mal im Voraus, der ist sehr bedeutsam. Offenbarung 12 ist ein zentraler Text in der Offenbarung. Ihr könnt euch das vorstellen, wie so der Mythos, der über dem steht, was sich danach entspinnt. Also das ist jetzt sozusagen Stockwerk höher. Da sieht man einen Überblick über das, was dann im Kapitel 13 bis Kapitel 20 eigentlich passiert. Und das kann die Offenbarung ganz gut. Die kann sehr gut verschiedene Perspektiven einnehmen. Ihr könnt euch die Offenbarung vorstellen, vielleicht wie eine Zusammenfassung von einem Fußballspiel oder wie eine Dokumentation. Du hast da verschiedene Blickwinkel. Die wichtigsten Szenen, die werden betont, die werden auch öfter wiederholt, die werden aus verschiedenen Perspektiven wiederholt. Dann werden Sachen kommentiert, dann wird mal reingezoomt auf einzelne Leute, auf einzelne Spieler, jetzt bei einem Fußballspiel. Dann wird wieder rausgezoomt und dann wird vielleicht ein Rückblick gemacht zu einem ganz anderen Spiel, was schon ein paar Wochen her ist. Und dann wird über was geredet, was vielleicht noch kommt. Also so ist die Offenbarung total, ne? Es ist nicht so, dass man sagt, das ist jetzt eine stringente Linie und das passiert so nacheinander. So ist die Offenbarung nicht aufgebaut. Es sind verschiedene Bilder, die sich überlagern. Und das macht die Offenbarung, finde ich, auch spannend. Es gibt eine theologische Strömung aus dem 19. Jahrhundert, glaube ich, der Dispensationalismus. Die haben versucht, einfach zu sagen, ne, wir sind ne, griechisches Denken, Zeitstrahl und zack, 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 wird es da alles schön aufgegliedert. Wenn ihr mich fragt, völliger Quatsch. Haut nicht hin. Bringt uns auch gar nichts. hat Menschen unheimlich Angst gemacht, diese Art Offenbarung zu lesen. Und wir müssen vor der Offenbarung überhaupt keine Angst haben. Es ist ein Buch, das uns die Vergangenheit zeigt, was passiert ist, die Gegenwart zeigt und in die Zukunft blicken lässt. Alles, alles. Jeder kann sich in der Offenbarung wiederfinden. Jeder kann in der Offenbarung vor allem Trost finden und Halt finden. Es ist ein genialer Text, wunderschöne Bilder, mythologische Bilder, die zum Teil zurückgreifen aufs Alte Testament, vor allem auf Bücher wie Jesaja, Hesekiel, Daniel, aber die auch in der damaligen Zeit verortet sind. Kleinasien, an die Gemeinden dort ist dieser Brief oder diese Offenbarung gerichtet. Ja, genau. Also jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist jetzt sozusagen ja, ein kurzer Einblick in das, was danach alles passiert. Also sozusagen, das ist der Überbau. So jetzt, das ist was ganz Wichtiges, was ganz Zentrales, was da passiert. Ihr könnt alle Texte, die danach kommen, da eigentlich einordnen oder da irgendwo wiederfinden. Und ich möchte mit euch diesen Text einfach mal durchgehen, so Vers für Vers. Und genau. Achso, eine Sache habe ich noch vergessen. Warum dieser Text auch so wichtig ist, hat was mit dem Vers 10 zu tun. Den habe ich jetzt noch nicht gelesen, ich habe nur die Verse 1 bis 6 gelesen. Aber in diesem Text kommt was ganz Zentrales vor, nämlich der Sturz des Drachen aus dem Himmel. Also da steht nämlich, da brach im Himmel ein Krieg aus, Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Der Drache und seine Engel kämpften, aber er war nicht stark genug. Und so weiter. Also Michael kämpft, finde ich auch schön. Der Drache steht in der Offenbarung für das ultimativ Böse. Das Böse schlechthin, was man den Teufel nennt. Das ultimativ Böse ist der Drache. Und er wird hier besiegt und er wird besiegt durch den Erzengel Michael. Also nicht Gott kämpft gegen den Teufel. Da macht Gott sich nicht die Finger schmutzig. Das ultimativ Böse ist niemals auf einer Ebene mit Gott, sondern das ist auf der Ebene des Geschaffenen. Der Drache ist ein Geschöpf, es ist ein Wesen mit Köpfen, mit was weiß ich was, rot. Es ist ein Geschöpf. Aber das Böse ist niemals so mächtig, dass es Gott gefährlich werden könnte. Also im Himmel findet ein Kampf statt. Und dann steht hier in Vers 10, da hörte ich im Himmel eine laute Stimme. Sie rief, jetzt ist die Rettung da. Unser Gott hat seine Macht gezeigt. Und seine Herrschaft hat begonnen. Er hat Christus Vollmacht verliehen, also unser Gott. Der Ankläger unserer Brüder und Schwestern wurde hinabgestürzt. Tag und Nacht hat er sie vor unserem Gott angeklagt. Also dieser Teufel hat die Eigenschaft, dass er ein Ankläger ist, ein Verleumder, der alles versucht, schlecht zu reden. Der nichts Gutes lässt, noch nicht mal an den Kindern Gottes. Und der am meisten Spaß hat, die vor Gott anzuklagen. Zu sagen, schau, die taugen nichts. Völlig sinnlos, ja. Warum macht er das? Das ist blödes Gebrabbel, blödes Gewäsch. Interessiert Gott auch gar nicht. Er macht es trotzdem. Er verunsichert uns dadurch. Gott nicht. Gott lässt sich doch nicht verunsichern durch jemanden, der die ganze Zeit in Quatsch redet. Aber wir sind verunsichert. Gehören wir denn wirklich zu Gott? Sind wir denn wirklich seine Kinder? Liebt er uns denn wirklich? Hat er wirklich die ganze Welt erlöst? Das sät bei uns Zweifel. So, und dieser Ankläger ist aber jetzt endlich gestürzt. Er hat nichts mehr zu sagen. Also in diesem Text, Kapitel 12, geht es darum, das ultimativ Böse wird besiegt. Und alles, was danach kommt, steht unter diesem großen Vorzeichen. Der große Drache, der ist eigentlich schon gestürzt. Jetzt will ich mit euch in diesen paar Verse reinschauen und ich fange an. Hier unten steht Offenbarung 11, Vers 19. Das ist das letzte Vers in Kapitel 11. Und dann geht es rüber in den 12er, den ich gelesen habe. Dann wurde der Tempel Gottes im Himmel geöffnet und die Bundeslade in seinem Tempel wurde sichtbar. So, was passiert jetzt, wenn der im Himmel, also jetzt sind wir ganz oben, der Tempel sich öffnet, die Bundeslade, das Allerheiligste, sichtbar wird. Und die Bundeslade steht für oder ist die Präsenz Gottes, weil Gott thront selbst über den Cherubim, über den Engeln, über dieser Bundeslade. Es ist jetzt die Präsenz Gottes, ist jetzt so spürbar und ist da. Die alle Türen sind offen. Was passiert, wenn Gottes Präsenz jetzt so stark da ist? Da steht, Blitze zuckten auf, man hörte Grollen und Donner, die Erde bebte und es fiel schwerer Hagel. Also die Natur, alles reagiert letztendlich darauf, dass jetzt der Thron sichtbar ist. Und jetzt was sind jetzt die Konsequenzen? Jetzt ist Gott wirklich da. Was passiert jetzt? Am Himmel erschien ein großes Zeichen. Eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war. Unter ihren Füßen war der Mond. Was jetzt hier passiert, ist jetzt nicht im Himmel. Aber Johannes sieht es am Himmel. Müsst ihr euch das vorstellen, wie wenn ein Flugzeug da fliegt und dann so Kondensstreifen hinterlässt. Und so ein Herz, ne, zum Beispiel. Da ist ein großes Zeichen am Himmel und es ist erstmal diese Frau. Das bedeutet, diese Frau hat schon wichtige kosmische Bedeutung. Aber das, was passiert, ist auf der Erde. Es ist irdisch. Aber die Frau ist, die hat eine himmlische Bedeutung. Diese Frau, die mit der Sonne bekleidet war, unter ihren Füßen war der Mond. Also was erfahren wir über diese Frau? Also wer diese Frau ist, das wissen wir jetzt erstmal gar nicht. Kommen wir jetzt auch nicht drauf, wer das sein soll. Wir wissen irgendwie, sie ist menschlich, irgendwas Menschliches, ne? Das ist, sie bringt ja auch dann ein Kind auf die Welt, lesen wir. Sie hat Geburtsschmerzen, sie ist schwanger. Das ist übrigens Präsens. Also sie ist schwanger, hier steht, sie war schwanger. Ja. Also sie ist gerade schwanger, sie schreit gerade und sie leidet gerade unter den Qualen der Geburt. Also es ist gerade im Moment, ist diese Geburt am Sein. Wir wissen gar nicht, wie weit es jetzt schon ist, wann das Kind jetzt da ist oder so. Ihr Kleid ist die Sonne. Das gibt es jetzt nicht so oft, ne? Dass jemand sagen kann, mein Kleid ist die Sonne. Das ist schon was Besonderes. Es gibt auch nur ein Sonnenkleid. Können nicht zwei Leute ein Sonnenkleid tragen. Es ist Leuchtkraft. Strahlt hell. So unter ihren Füßen der Mond. Der Mond, der steht oft so für die Zyklen des Lebens, also so die Gezeiten oder die Jahreszeiten. Also sie steht irgendwie über diesen Zyklen, also unter ihren Füßen war der Mond. Also sie ist irgendwie menschlich, aber sie überdauert trotzdem die Zeiten. Interessant. Nehmen wir einfach nur wahr. Also es ist scheinbar keine ganz konkrete Frau, die da gelebt hat, sondern es scheint ein mythisches Bild zu sein. Für irgendwas, was wir vielleicht noch rausfinden oder auch nicht, ich weiß es nicht. Und auf dem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Die Frage, was haben die Menschen damals in Kleinasien sich gedacht, als sie die Frau sehen mit den 12 Sternen? Was würdet ihr euch denken? Was würde euch vielleicht an Assoziationen in den Kopf kommen? Volk Israel, 12 Stämme, 12 Jünger. Ah, Europa. Da habe ich nämlich auch dran gedacht. Europa hat tatsächlich 12 Sterne so angeordnet. Vielleicht gab es damals auch in Kleinasien, in irgendeiner dieser Städte, Ephesus oder Laodicea oder was weiß ich, gab es eine Göttin, die so dargestellt worden ist. Ne? Kann sein. Also ist immer auch spannend, kann man nicht immer rausfinden, aber was hatten die Menschen damals in Kleinasien vielleicht vor Augen? Vielleicht was ganz Konkretes, war gar nicht so völlig abgedreht, sondern ne, was sie kannten. Es ist auf jeden Fall auch eine Anspielung auf Daniel 12. Da steht, die Lehrer, die werden strahlen wie der Glanz des Himmels. Die viele zur Gerechtigkeit geführt haben, werden wie die Sterne für immer und ewig leuchten. Das kommt später noch vor, die Menschen mit der Gerechtigkeit und so. Also die Menschen, die Lehrer, die viele zur Gerechtigkeit geführt haben, die werden wie die Sterne immer und ewig leuchten. Auch ein wichtiger Hinweis. Jetzt kommen wir mal zum nächsten Vers. Dann erschien am Himmel ein anderes Zeichen. Also erst ne, Flugzeug, Kondensstreifen, da Frau. Und dann ein anderes Zeichen, ein Drache, feuerrot, mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Auf jedem seiner 7 Köpfe war eine Krone. Im Griechischen steht für Drache hier das Wort Drakon, das sich vielleicht am besten übersetzen lässt mit Ungeheuer. Wir haben ganz spezielle Drachenbilder vor Augen. Die kommen aber, glaube ich, überwiegend aus dem Mittelalter. So, diese feuerspeienden Drachen. Ich glaube, die Menschen damals hatten bei Drache gar nicht keine feuerspeienden Drachen vor Augen. Sondern erstmal einfach irgendwelche Ungeheuer. Vielleicht auch Schlangen hat man damals gesehen. Oder Meeresungeheuer, der Leviathan und so. Also da gab es in der Mythologie auch, das ist ein mythisches Bild, ne? Da gab es eben auch diese Ungeheuer. Deswegen, ja, feuerrot, gefährlich, ne? Sehr gefährlich. Feuerrot, leuchtet. Wenn irgendein Tier feuerrot ist, dann sollte man die Finger zurückziehen. Das ist gefährlich, auf jeden Fall. Und es wird hier auch erklärt, das ist jetzt auch überhaupt kein Geheimnis, wer dieser Drache ist. Der Drache ist, wie gesagt, das ultimativ Böse. Oder in Kapitel 12, Vers 9 steht die alte Schlange, der Diabolos, der Satanas, der Widersacher. Interessant ist, was wir hier über ihn erfahren. Das finde ich hochinteressant. Er hat 7 Köpfe und 10 Hörner. In der Offenbarung ist es immer, die Hörner stehen für Reiche, für mächtige Reiche und die Köpfe stehen für ganz konkrete Herrscher. Damals im Römischen Reich, ganz konkret. Das heißt, dieser Drache ist jetzt nicht so, dass er über allem thront und steht und irgendwie so ein eigenes Wesen ist, sondern er ist zutiefst geschöpflich und er zeigt seine Macht immer durch seine Köpfe, durch die Herrscher, durch die Mächtigen auf dieser Welt. Also er hat jetzt nicht irgendwie Macht an sich und wabert irgendwie durch alles und das ultimativ Böse ist immer irgendwie um uns. Und mit den Dämonen und alles ganz schlimm. Nee, der Drache ist ganz konkret. Ganz konkrete Köpfe, die haben ganz konkrete Kronen auf dem Kopf, also haben Macht bekommen oder Würde bekommen. Und es sind ganz konkrete Reiche auf dieser Welt, durch die sich das Böse in dieser Welt verwirklicht. Das macht ihn schon mal viel kleiner. Oder das ultimativ Böse viel kleiner, viel. Er ist ein Drache, er ist gefährlich, das ist keine Frage, aber ne, er zeigt sich ganz konkret. Er ist geschöpflich. Er zeigt sich für die Menschen damals in ganz konkreten Kaisern, Cäsaren, in ganz konkreten Herrschern, die da in Kleinasien das Sagen hatten. Ganz konkret. In Standbildern, die aufgestellt werden, vor denen man sich niederwirft, um ihnen zu huldigen und sie zu ehren, ganz konkret, irdisch, geschöpflich. Ob es eine Person gibt, die man Teufel nennen kann, also den Teufel, kann ich euch nicht sagen. Die Frage hat mich schon immer interessiert. Fand ich schon immer spannend, ob der Teufel so persönlich ist, wie Gott persönlich ist. Aber ich weiß es nicht. Wir haben in der Bibel immer nur wieder Bilder über ihn, aber meistens zeigt er sich auch ganz konkret, ganz ne, in ganz konkreten menschlichen Bezügen. Ich weiß es nicht. Selbst im Vater unser verrät uns das Jesus nicht, wenn er sagt, und bewahre uns vor dem Bösen. Und wir wissen bei dem Bösen, auch im griechischen Grammatik, nicht, ob es der Böse ist oder das Böse. Dass es das Böse gibt oder den Bösen, das ist überhaupt keine Frage. Aber wie persönlich, wie personhaft er ist, weiß ich nicht. Müssen wir auch gar nicht wissen. Aber wir lesen hier, mit seinem Schwanz fegte er ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Mal so weit vielleicht. Also dieser Drache hat Macht. Seine Macht zeigt sich darin, dass er einfach mal mit seinem Schwanz ein bisschen wedelt und dass er einen Drittel der Sterne hinwegfegen kann. Auch wieder eine Anspielung auf Daniel 8, Vers 10. Da ist so eine Ziegenbock-Vision, also auch, ne, auch so eine Mythos, also ein mythisches Bild, ein Ziegenbock. Und der schlägt dann auch mal hier die Sterne vom Himmel. Und die Sterne stehen auch für die Grundordnung, so für das Geordnete, die geordnete Schöpfung, die Machtordnung der Welt, für die Ordnung der Götter auf der Welt. Und dieser Drache hat tatsächlich Macht. Ne? Er kann Grundordnungen mal gehörig in Frage stellen, mal gehörig wegwischen, verändern. Also er hat erschreckend viel Einfluss auf die Menschen und ihre Kultur. Das ist also unbestritten. Und jetzt lesen wir hier, sein Ziel ist, der Drache stand vor der Frau, ganz gefährliches Bild, ne? Die sind jetzt ganz nah beieinander. Der Drache stand vor der Frau, die gerade ihr Kind zur Welt brachte, denn er wollte das Kind verschlingen, sobald sie es geboren hatte. Boah, gruselig. Dieser Drache scheint ganz schön viel Hass in sich zu tragen. Was hat er gegen dieses Kind? Was hat das Kind ihm bitte angetan? Da wird ein Menschenkind geboren. Das Problem, das der Drache mit diesem Kind hat, dieser Hass, erfahren wir vielleicht ein Stück weit im nächsten Vers. Was der Drache auf jeden Fall hat, ist Zeitdruck irgendwie. Der hat es eilig. Und sie brachte ein Kind zur Welt. Einen Sohn, der mit eisernem Stab über die Völker herrschen sollte. Ihr Kind wurde hinaufgenommen zu Gott und seinem Thron. So, das Kind kommt erstmal zur Welt. Wir erfahren nicht, dass der Drache jetzt irgendwie sofort dieses Kind zu fassen bekommt, sondern er kriegt es gar nicht zu fassen. Von ihm ist hier keine Rede mehr. Die Macht hat er gar nicht. Und wir erfahren hier vielleicht, warum er so wütend ist, warum er diesen Hass hat. Weil da ein Sohn zur Welt kommt, der mit eisernem Stab über die Völker herrschen soll. Dieser Knabe, auf dem liegt eine unheimliche Verheißung. Der hat eine Macht, die der Drache niemals hat. Das macht wütend, wenn du weißt, da kommt jetzt jemand, der hat viel mehr Macht als ich. Dieser Drache merkt, seine Zeit ist begrenzt, seine Kraft, seine Möglichkeiten. Er hat einen Auftrag, den er überhaupt nicht bewältigen kann, er wird es nicht schaffen. Aber dieser Knabe, auf dem liegt eine Verheißung und hier steht, der mit eisernem Stab über die Völker herrschen sollte. Ich habe mich ein bisschen informiert, was das heißen soll. Also so ein Hirtenbild, ne, das ist ein Hirte, nur der hat halt diesmal keinen Holzstab oder so, sondern einen eisernen Stab. Und das hat auch eine Bedeutung. Das ist jetzt kein nettes Hirtenbild, wo man sagt, ach, das ist ein netter Hirte, sondern das ist jetzt ein Hirte, der wirklich hart regieren kann, der zerschmettern kann, wenn er will. Das ist eine Anspielung auf Psalm 2, Vers 8 bis 10. Psalm 2 habe ich gesagt, gell? Ja. Das ist jemand, der alle Macht hat über die Nationen, der über jedes Volk sagen kann, wo ihre Grenzen sind, der ein Volk auch zerschlagen kann, der jedes Volk führen kann. Also ein ultimativer Völkerherrscher, der wirklich Macht bekommen hat. Und vor diesem Völkerherrscher hat natürlich der Drache Angst, vor allem weil er weiß, er hat nicht mal einen Bruchteil der Vollmacht, die dieser Völkerherrscher hat. Jetzt ist hier ganz interessant, dass es steht, ihr Kind wurde hinaufgenommen zu Gott und zu seinem Thron. Das hat mich jetzt verstört. Ne? Der Kind ist gerade geboren worden und im nächsten Moment ist der weggenommen worden in eine himmlische Sphäre zu Gott und seinem Thron. Was wir wissen, der Sohn, dieser Knabe, ist jetzt ganz zentral, weil er wirklich jetzt in die Schaltzentrale der Macht mit reingenommen wird. Also ihr merkt, es ist nicht einfach, wie gut, dass wir nicht alles verstehen müssen in der Offenbarung. Wer ist jetzt diese Frau? Wer könnte das denn sein? Naja, das ist die Maria, ne? Oder? Die bringt ein Kind auf die Welt und es ist Jesus. Und das Kind wird dann entrückt, irgendwann zumindest. wird viel ausgeblendet aus seinem Leben, aber irgendwann entrückt. So einfach ist es. So einfach könnte das sein. Also es gibt Ausleger, vielleicht vor allem auch katholische Ausleger, die sagen einfach, das ist Maria. Ganz einfach. Ich gehe nicht davon aus, dass es hier um Maria geht. Also ich gehe schon, natürlich ist es eine Anspielung auf Maria. Wer hier nicht an Maria denkt, der hat auch den Schuss nicht gehört. Aber ich glaube nicht, dass es hier letzt allumfassend um Maria geht. Weil warum interessiert sich die Offenbarung sonst überhaupt nicht für Maria? Und auf einmal ist sie in dem zentralsten Text oder in einem der zentralsten Texte in der Offenbarung die zentrale Person. Würde ich jetzt nicht verstehen. Und warum muss sie sich in der Wüste verstecken? Das lesen wir ja dann noch nachher. Und warum werden ihre Geburtsschmerzen eigentlich so betont? Lest ihr bei Lukas in der Geburtsgeschichte etwas, dass Maria unheimliche Schmerzen hatte, als sie Jesus zur Welt gebracht hatte? Wir lesen gar nichts drüber. Wir wissen es nicht, wie stark ihre Schmerzen waren. Warum soll das jetzt auf einmal so eine große Rolle spielen? Dieser Text ist ein Rahmentext, ne? Und es bleibt, warum sollte das so zentral sein? Und wenn dann das Kind Jesus ist, warum wird dann einfach nur berichtet und zack, dann wird er entrückt? Was ist denn mit dem ganzen Erlösungswerk und mit all dem, was Jesus auf der Welt so gemacht hat? Ist es nicht mehr von Bedeutung? Also, ich glaube, dass das viel zu einfach ist und uns nicht weiterhilft. Was uns vielleicht weiterhilft, könnte das sein. Achso, ja, das ist die Sternenfrau nochmal anders dargestellt. Was uns vielleicht weiterhelfen könnte, ist ein Mythos aus dem hellenistischen Bereich, den sicherlich die Menschen in Kleinasien gelernt haben in der Schule. Die kannten das. Also Göttermythen gibt es zuhauf. Ein Mythos erzählt von Apollon oder Apollos und, kann man nicht lesen, Python, der Drache Python. Der sieht auch sehr schlangenhaft aus, ne? Apollon, ein Gott. Warum ist es spannend für unseren Text? Ich erzähle euch mal die Geschichte ganz kurz. Also erstmal Ephesus, da gibt es den Artemiskult oder die Diana von Ephesus. Kennt ihr vielleicht aus der Offenbarung, aus der Apostelgeschichte von Paulus. Und da geht es genau um Artemis. Artemis war die Schwester von Apollon. Und die Mutter war Leto und der Vater war Zeus. Also es sind zwei Götter, die Kinder auf die Welt bringen sollten. Also die Leto war schwanger von Zeus. Und dann lesen wir, dass der schreckliche Drache Python Leto verfolgt hat, weil die Hera, das war jetzt wieder eine andere Göttin, erfahren hat, dass die halt schwanger sind. Und die Hera wusste, dass die Kinder von Leto und Zeus viel mächtiger, viel größer sind, viel herrlicher als ihre Kinder. Da kommt wieder der Neid. Ne? Da hat die Hera den Python angeheuert, der soll jetzt den Apollon fressen. Ne? Und dann hat irgendwie der Meeresgott, wie heißt er nochmal? Poseidon, hat dann diese Leto, die dann auf der Flucht war vor Python, hat dann eine neue Insel geschaffen, die kam dann aus dem Meer und da konnte auf dieser Insel, war die Leto geborgen, konnte dort ihre Kinder auf die Welt bringen, sie hatte dann Zwillinge und am Ende von der ganzen Geschichte ist der Apollon, der hier als junger Mann ist und der wird Python dann vernichten, den Drachen, die Schlange. Naja, das ist interessant, weil diese Geschichte, dieser Mythos, der sehr wichtig war, wahrscheinlich in Kleinasien, den kannten die Menschen, die dort aufgewachsen sind. Und von dem her ist es schon interessant, sich damit zu beschäftigen. Also auch die Apostelgeschichte arbeitet mit so mythischen Geschichten, um was deutlich zu machen, um was uns vor Augen zu führen. Die Offenbarung will uns keine Angst machen, aber sie will die Leser von damals, will da anknüpfen an das, was sie wussten, an das, was sie kennen. Und das Interessante wäre jetzt, das machen wir heute nicht, habe ich auch noch nicht gemacht, diesen Mythos hier von Apollon und Python anzuschauen und ihn zu vergleichen mit diesem Bibeltext. Wo sind denn die Unterschiede? Das ist immer das Spannende. Ich lese mal jetzt weiter. Und zwar hatten wir ja die Verse 1 bis 6. Dann kommt diese Himmelsschlacht. Michael besiegt den Drachen. Und dann lesen wir hier weiter. Der Drache sah, dass er auf die Erde hinabgestürzt worden war. Da verfolgte er die Frau, die den Sohn geboren hatte. Die Frau bekam die beiden Flügel des großen Adlers. So konnte sie in die Wüste fliegen an ihren Zufluchtsort. Nur ganz kurz, ne, die ist in der Wüste, die Frau. In diesem Apollon-Mythos ist sie auf einer schönen Insel. Wichtiger Unterschied. Dort soll sie 3,5 Jahre lang versorgt werden, in sichere Entfernung von der Schlange. Also auch sie wird geschützt. Die Schlange stieß aus ihrem Maul eine gewaltige Wasserflut aus, hinter der Frau her. Sie sollte von den Fluten fortgerissen werden. Also der Drache hat keinen Einfluss auf diese Frau, aber jetzt versucht er von Weitem, ne, diese Frau irgendwie wegzuspülen. Aber die Erde half der Frau. Sie öffnete sich und verschluckte die Fluten, die der Drache aus seinem Maul ausstieß. Da wurde der Drache zornig auf die Frau. Das war vorher schon, aber jetzt nochmal gesteigert. Er ging fort, um mit ihren anderen Nachkommen Krieg zu führen. Das sind diejenigen, die an Gottes Geboten festhalten und bereit sind, als Zeugen für Jesus einzutreten. Ja, das ist ein Bild von Ephesus. Ich will euch gern einfach meine Auslegung kurz schildern. Ja, begrenzte Zeit, ne? Auf die Gefahr hin, dass es dem Text ein bisschen die Spannung nimmt, die er hat. Aber ja, ich finde, einfache Erklärungen sind immer schwierig, weil es sind ja Dinge, die dargestellt werden. Die werden mythisch dargestellt. Warum? Weil das, was Johannes sieht, das, was da passiert im Himmel, das kannst du ja nicht einfach mit einfachen Worten beschreiben. Das sind ja gewaltige Sachen, die die ganze Weltgeschichte umspannen. Wir können das ja nur in Bildern ausdrücken, wo wir auch anknüpfen können, die wir verstehen können. Deswegen wird hier so geredet und deswegen ist die Offenbarung auch ja, vielleicht manchmal schwierig zugänglich. Die Menschen in Kleinasien erleben die Macht des Bösen. Sie erleben sie ganz konkret in Form der römischen Herrschaft. Ganz konkret. Und sie erleben auch, dass das Böse manchmal Züge annimmt, die unfassbar grausam sind und unfassbar unmenschlich. So dass wir als Menschen fassungslos sind. Was Johannes aber seinen Gemeinden in Kleinasien sagt, ist, das Böse ist besiegt. Es gibt nichts zu diskutieren. Die Schlacht ist geschlagen, sie ist entschieden und die Schlacht ist nicht unentschieden. Das ist ganz wichtig. Die Schlacht ist nicht unentschieden. Es ist schon passiert. Aber der Drache ist trotzdem am Wüten. Er bläst sich auf. Der Drache ist, und jetzt kommt mein schönes Bild mit dem Staubsauger, der Drache ist, weil so ein kleiner Staubsauger ist ja sehr praktisch, weil man ihn beherrschen kann. Aber stellt euch vor, dieser Staubsauger würde ein gewisses Eigenleben entwickeln, unermesslich groß anwachsen und dann anfangen zu saugen. Und genauso ist dieser Drache. Er ist unheimlich wütend. Wisst ihr warum? Weil er hat nichts in sich an Inhalt, an Fülle, an Besonderem. Es liegt auch keine Verheißung auf ihm. Er hat keinerlei Macht. Was hat so ein Staubsauger im Innenleben? Einen leeren Beutel. Das ist alles. Und der Staubsauger kann nichts anderes machen, als Sachen in sich aufzusaugen. Und er saugt allen Dreck und alles, was er erwischen kann, saugt er einfach nur auf, weil da ist nichts. Das macht ihn so wütend, weil er so innerlich leer ist. Und deswegen ist dieser Knabe für ihn so eine Bedrohung, weil der so innerlich voll ist, so gesegnet ist, in der Verheißung lebt, in der Freude lebt, in der Klarheit, weil er geboren ist. Dieser Drache ist noch nicht mal ordentlich geboren, keine Ahnung, wo er herkommt. Dieser Drache kann seine Macht auch nur zeigen in der Ausübung letztendlich durch einzelne Herrscher, durch den Einsatz von Kampf und Waffen, von Unterwerfung und von Mord, Menschen umzubringen. Er stiftet nur Unheil. Karl Barth sagt über das Böse, es ist das Nichtige. Es ist nichts. Es ist eigentlich nichts. Und damit trifft er das ganz gut. Das Böse ist wie so ein Staubsauger. Sieht vielleicht im ersten Moment Motz drum aus, aber da ist nichts drin. Es ist leer, das Nichtige. Es hat keinen Gehalt. Aber dieses Geborene, das ist besonders. In Schmerzen geboren. Wenn was Neues auf die Welt kommt, was Neues entsteht. Mit Schönheit. Mit Leben. Prall gefüllt mit Leben. So ein kleines Kind, was anfängt zu schreien. Und es ist voller Leben und voller Potenzial. Der Staubsauger ist mächtig wütend. Wenn du die Lebensphilosophie dieses Tieres, dieses Drachen teilst, dann bist du unersättlich. Das ist gefährlich, ne? Die Lebensphilosophie des Drachen ist, du versuchst immer die Leere auszufüllen mit irgendwas, was du findest. Die Lebensphilosophie des Tieres hat viel mit Neid zu tun auf anderen, anderen Schmerzen zuzufügen. Und da bekommt er das Böse seine ganze Grausamkeit. Was für die Trost für die Christen in Kleinasien. Ihr habt das Leben. Ihr habt die Fülle durch den Sohn, der geboren worden ist. Natürlich ist es auch Jesus. Ein Sohn wurde uns gegeben. Ihr, die ihr in Armut, in Bedrängnis, in notvollen Zeiten, wo ihr vom Staubsauger mächtig unter Druck gesetzt werdet, weil das kann der Staubsauger, kann Druck ausüben, Zugkraft. Aber ihr seid die Glücklichen am Ende. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Weil denen Gott alles anvertraut. Das sind die Erben. Dieser Drache, der wird überhaupt nichts erben. Der wird am Ende auch gar nichts mehr haben. Aber wir sind so reich erfüllt. Was für ein Trost für die Christen damals, auf das zu schauen, was sie haben. Auf die Fülle, auf das Schöne, auf das Leben. Auf das, was geboren wird, was entsteht. Was unter ihnen entsteht. Was neu wird. Wo Herzen neu werden, wo Menschen Veränderung erleben. Wow, das ist voll Fülle. Und noch eine Sache, dieser Vers 15, ich habe den vorhin gelesen, der hat mich so berührt beim Lesen. Die Schlange stieß aus ihrem Maul eine gewaltige Wasserflut aus hinter der Frau her. Also was der Staubsauger auch scheinbar kann, ist Wasser einsaugen. Und es dann wieder fließen lassen. Aber damit sind schon seine Möglichkeiten schon fast begrenzt, der Frau irgendwas anzutun. Er kann ja nicht an sie rankommen, also muss er sich da was überlegen. Sie sollte von den Fluten fortgerissen werden. Und jetzt kommt das Wunderschöne, aber die Erde half der Frau. Sie öffnete sich und verschluckte die Fluten, die der Drache aus seinem Maul ausstieß. Wer hilft dieser Frau? Die Erde. Die Erde ist der Retter. Die Natur, das Geschaffene, die Schöpfung. Auch wieder ein Trost für die Christen in Kleinasien. Zu wissen, die ganze Schöpfung ist auf unserer Seite. Die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Nehmt das mal mit in euren Sonntagsspaziergang heute. Das ist auch das, was ihr seht, das, was geschaffen ist, das ist auf eurer Seite, auf der Seite Gottes. Das ist Gottes gute Schöpfung. Das hat mit dem Drachen nichts zu tun. Oder stimmt nicht ganz, es leidet genauso wie wir oder wie die Menschen unter den Auswirkungen dieses Drachen, dieses Bösen. Es ist genauso geknechtet und wünscht sich die Freiheit. Diese Frau steht für mich für die Gemeinde Gottes, für die Menschen, die die Gerechtigkeit suchen und die dadurch Neues hervorbringen in diese Welt. Meine Auslegung muss nicht eure sein. Vertraut niemals irgendeiner Offenbarungsauslegung, auch meiner nicht und auch eurer eigenen nicht. Ich komme zum Schluss. Warmherzig wie deine Mutter, wohlwollend wie dein Vater, hält er 10 Millionen Kinder in seinen Armen. Er sorgt für uns von ganzem Herzen. Lasst uns singen von Kim Jong-un, unserem großen Führer. Die Menschen in Nordkorea kennen dieses Lied, ein Lob des großen Führers. Und das schallt aus allen Lautsprechern. In der Schule werden Loblieder gesungen auf Kim Jong-un. Da stehen Menschen auf ihren Feldern und müssen arbeiten für das Land, für die Nation. Viele haben Hunger, ihr Magen knurrt. Sie haben nicht genügend, um ihre Kinder zu ernähren. Und sie werden ausgesaugt. Keiner darf in Nordkorea sagen, was er wirklich denkt. Es gibt auf der Welt viele solche Regime. Aber wisst ihr, was es auch gibt? Es gibt Menschen, die merken, dass da irgendwas nicht stimmt. Dass das viel heiße Luft ist. Dass da ein Staubsauger ist, der sie aussaugt, aber der ihnen nicht das Leben schenkt. Und der nicht ihre Kinder versorgt und in den Armen hält wie eine Mutter und ein Vater. Und wir können jetzt zig Beispiele nennen und aufführen von auf der ganzen Welt, wo sich das Böse ganz konkret zeigt und Menschen eher kaputt macht. Und wisst ihr, was das Wunder ist? Diese Regime wie in Nordkorea hassen Christen abgrundtief. Und trotzdem gibt es in Nordkorea Gemeinden. Da schreibt ein Koreaner, Jung Yik, Name ist wahrscheinlich eh geändert, ich habe es gelesen im Heft von Open Doors. Es gibt immer noch eine große Untergrundkirche in Nordkorea. Ich bin mir sicher, wegen eurer Gebete, also unserer, werden Menschen wunderbarerweise geheilt und erleben Gottes Macht. Menschen finden zu Jesus. Weil ihr betet, wächst die Gemeinde. Sogar unter dieser Regierung geht die Saat des Evangeliums auf. Das sind Menschen, die sagen, ich habe die Fülle in Jesus gefunden. Ich nehme alles in Kauf, egal was es kostet. Für Jesus bin ich bereit, auch mein Leben zu geben.